Der nächste Beitrag hier beschäftigt sich wieder mit Atomkraft, genauer gesagt mit dem Abfallprodukt. Das heißt, wir sind mal wieder beim Atommüll gelandet. Diesmal nicht in unserer Nähe in Basel bzw. in der Schweiz, sondern es geht in den hohen, hohen Norden nach Finnland. Und ich habe jetzt hier Heinz Smithal von Greenpeace Deutschland. Hallo, Herr Smithal.
Ja, hallo.
Finnland hat's gefunden. Das Endlager zumindest wird gepriesen, dass in Finnland das erste, weltweit erste Endlager für Atomkraftwerk entstehen soll. Nun sind die Finnen ja schließlich uns in vielen, vielen Dingen voraus, aber dass sie jetzt auch noch in im Atommüllendlager voraus sein müssen, das ist ja wohl auch noch eine ganz, ganz besondere Sache. Was hat es denn mit diesem Atommüllendlager in Finnland auf sich? Weshalb haben Sie da keine Probleme mit Atommüll? Gibt es da geologische Besonderheiten? Was ist denn da überhaupt los in Finnland am Ende der Welt?
In Finnland versucht man in Granit einzulagern und Granit ist immer sehr zerklüftet. Das heißt, hier erwartet man sogar, dass Wasser und Wasserwegsamkeiten den Atommüll angreifen werden und deswegen hat man dort auf Kupfer gesetzt. Also man will sozusagen jeden einzelnen Atommüllbehälter praktisch aus Kupfer machen und den dann in nassen Granit lagern. Und da gibt es sehr wohl Schwierigkeiten. Da hat man 2009, 2010 entdeckt, dass Kupfer, von dem man bisher angenommen hat, es korrodiert eigentlich nicht, dass es doch korrodiert. Und zwar sind das Funde von einem alten Kriegsschiff, der Vasa von 1628. Da hat man Kupfermünzen untersucht und festgestellt, dass die viel, viel dünner sind, als sie eigentlich hätten sein müssen. Das heißt, man ist hier eigentlich auch auf einmal auf einer Alarmstufe. Das Kupfer ist möglicherweise nicht so ein Schutz wie erwartet und dann würde natürlich das ganze Endlagerkonzept in Finnland zusammenbrechen.
Also nochmal, Finnen, die wollen in Granit entlagern, das ist ziemlich durchlöchert, kann man eigentlich nicht machen, sind dann auf den genialen Gedanken Kupfer gekommen und haben dann festgestellt, dass 1628 die Vasa gesunken ist, hat ein paar Silber, ne Quatsch, nicht Silber, sondern Kupfermünzen an Bord und diese Kupfermünzen sind ziemlich wertvoll geworden, weil man dann festgestellt hat, dass die auch korrodieren.
So ist es, genau. Also prinzipiell kennt man ja Kupfer von Kirchendächern und so. Da bildet sich so eine Oxidschicht, dass es dann nicht weiter korrodiert. Aber als Langzeitsicherheitsnachweis für ein Endlager scheint das viel problematischer zu sein. Man muss auch sagen, die Finnen haben hier die Latte sehr niedrig gelegt. Sie haben gesagt, 100.000 Jahre soll das Endlager sicher sein. Jetzt ist es so, allein die Halbwertszeit von Plutonium ist ja ein Viertel davon, also etwa 24.000 Jahre. Das heißt, nach 100.000 Jahren ist das Plutonium keineswegs praktisch komplett zerfallen, sondern nur etwa um 10%, weniger als 10% kleiner geworden. Eine Tonne Plutonium wird in Finnland etwa pro Jahr neu erzeugt. Jedes Jahr eine Tonne dazu. Das heißt, die 100.000 Jahre sind sicherlich zu knapp bemessen als Langzeitsicherheitsspanne, aber mehr ist mit dem Kupfer auf keinen Fall zu erreichen. Auch die wird nicht erreichbar sein. Insofern stehen die Finnen vor einem großen Problem.
Die scheinen aber das ganz ruhig anzugehen, sprich, die sagen, wir haben die Lösung und vor allen Dingen in 100.000 Jahren, naja gut, da hat man eine ganz andere Regierung, die dann vielleicht die ganzen Probleme lösen oder klären muss. Wie sieht es denn überhaupt aus in Finnland? Ich meine, die bauen ja auch wieder Atomkraftwerke.
Das ist richtig, es wird gerade auf dem Standort, wo im Prinzip das Endlager sein soll, in Olkiluoto, dort wird ein neuer Reaktor gebaut, aber auch der ist wesentlich teurer geworden und ist viel länger in der Bauzeit. Es tauchen viele Probleme auf mit dem Beton, der rissig ist, mit Schweißnähten, die nicht entsprechen. Auch insgesamt mit der Steuerungssoftware. Der neue Reaktor hat viel mehr auf IT und auf Softwarelösung gesetzt, in der Kontrolle und auch in Sicherheitssystemen. Da gibt es derzeit Probleme, die sind nicht unabhängig genug. Deswegen erfüllt im Prinzip der Reaktor nicht wirklich die Sicherheitsstandards. Das heißt, auch hier läuft die Sache nicht so, wie sich die Finnen das vielleicht von Anfang an vorgestellt haben.
Nun, ich bin hier in Freiburg. Finnland ist für mich ein bisschen weit weg. Ich weiß nur lange finnische kalte Nächte. Ist das Klima noch irgendwie relevant oder kann man sagen, naja gut, Klima können wir vernachlässigen bei all den Problemen, die es da gibt?
Es ist so, dass sicherlich Eiszeiten auch relevant sein können für die Langzeitsicherheitsnachweis von Endlagern. Das kann aber auch andere Regionen noch betreffen. Insgesamt, glaube ich, hat man die Situation von Atommüll immer sehr unterschätzt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass den Finnen immer mehr Probleme auftauchen. Ich habe unlängst einen Film gesehen, wo da ging es darum, wie warnt man denn zukünftige Generationen davor, nicht in dieses Endlager zu bohren. Also selbst wenn man annimmt, es sei sicher, muss man ja zukünftige Generationen davor warnen. Und das scheint auch ein größeres Problem zu sein. Das heißt, man muss eine Kommunikation über Zeiträume aufbauen, die man sich nicht vorstellen kann. Man muss auf Ewigkeit denen sagen, dass sie das Jahr vergessen sollen. Und diesen Widerspruch in sich, der scheint auch komplexer zu sein. Und so tauchen in jedem einzelnen Aspekt von Atommüll immer wieder neuere Probleme auf, beziehungsweise Probleme sind hartnäckiger als am Anfang vermutet.
Wie steht denn überhaupt die finnische Atomkraft da in Finnland, beziehungsweise eine Gegenbewegung? Wie verhält sie sich? Ich meine, ich nehme mal an, dass die Finnen aufgrund dessen, dass sie das so lässig sehen, bisher recht offen gegenüber der Atomkraft sind. Und woher kommt das?
Also in Finnland ist es so, dass direkt, sage ich mal, auch die näheren Gemeinden, nicht Orjaki, die sich ja für den Endlagerstandort auch ausgesprochen hat in dem Gemeindebeschluss, die haben ja unmittelbar Vorteile davon. Die kriegen sozusagen auch Geldzuwendungen, die haben sozusagen dort unmittelbar sozusagen in der näheren Umgebung sehen Leute auch Vorteile in diesen Atomanlagen, auch als Arbeitgeber und als Geldquelle. Insgesamt ist auch in Finnland so, dass eine eigenständige Energieversorgung, unabhängig von Russland sozusagen, auch immer ein hohes Plus, als hohes Plus zu werten war. Es kommt ja jetzt erst eigentlich in den Leuten in den Sinn, wie sehr auch erneuerbare Energie tatsächlich nicht nur Beiwerk sind, sondern einen wesentlichen Teil der Energieversorgung stemmen kann. Da hat ja Deutschland durch den Atomausstieg und auf ein Setzen von erneuerbaren Energien tatsächlich eine auch internationale Bewegung ein Stück vorangebracht. Und hier wird man abwarten müssen, ob nicht Wind und erneuerbare Energien auch dort einen ganz anderen Stellenwert noch bekommen, weil tatsächlich sind ja die zusätzlich installierten Leistungen bei erneuerbaren Energien um Vielfaches höher, als was in Atomkraft installiert wird.
Zumindest augenblicklich scheinen die Finnen noch hier auf Atomkraft zu setzen. Wenn man jetzt aber die lange Dimension betrachtet, in der Atomkraft bzw. die Abfallprodukte eben bewacht werden müssen, dann wird alles ja ein bisschen fraglich. Ich denke gerade an die politische Landschaft hier in ja, Europa. Vor 100 Jahren wäre Fessenheim noch ein deutsches Reichskraftwerk gewesen. Und in der Europäischen Union ist es ja auch so, dass da die Finnen drin sind. Das heißt, welches Problem entsteht denn überhaupt für uns Europäer, wenn Finnland jetzt hingeht und hier beispielsweise ein Atomendlager baut? Sind wir da irgendwie mit betroffen oder wieso arbeitet da jeder für sich?
Also prinzipiell ist Konsens so weit, auch auf europäischer Ebene und von der Europäischen Kommission aus, dass wer Atomkraftwerke betreibt und Atommüll erzeugt, auch erstmal national sich um eine Atommülllösung kümmern muss. Es ist ja eigentlich ein einzigartiges Privileg der Atomindustrie und der erzeugenden Atomkraftwerke, dass sie bisher eigentlich so weiter produzieren können. Kein anderer Industriezweig kann einen derartig hochgefährlichen Müll erzeugen und hat über Jahrzehnte keine Lösung vorzuweisen. Und wie sehr angedachte Lösungen dann wirklich zum Erfolg führen, ist fraglich. Lange Zeit war die USA mit dem Yucca Mountain, wo, glaube ich, weltweit am meisten bisher investiert worden ist in ein Endlager, das Paradebeispiel für eine mögliche Endlagerstätte. Das wurde dann auch gekippt, das wurde aufgegeben, weil es Erdbebengebiet ist und weil das Gestein nicht gut genug ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch in Finnland sozusagen knapp vor der Zielgeraden die Probleme des Kupfers und andere Probleme auch noch größer werden und das nicht als, als Muster für eine Endlagerstätte herangezogen werden kann.
Zielgerade ist vielleicht das Stichwort. Wo steht man denn hier beim Ziel, dass da ein Endlager entsteht? Wo ist denn jetzt momentan der Standpunkt? Oder, ja?
In Deutschland?
Nee, in Finnland. Also das heißt, wo ist der Bau, beziehungsweise wie weit ist das Projekt gediehen?
Also das ist soweit alles vorbereitet. Die Baugenehmigung wird für 2012 eigentlich erwartet. Wenn alles nach dem Plan der Finnen gehen würde, würde wahrscheinlich 2020 Einlagerungen beginnen. Die Einlagerungen würden dann sogar etwa 100 Jahre lang dauern, bis 2112 waren derzeit die genannten Zahlen, so lange müsste man einlagern. Auch ein Beispiel, wo kritisiert wird, man sagt einerseits die Oberfläche an der Erde, sozusagen, also die Europa, wenn man 100 Jahre zurückgeht, dann hatte man in dieser Zeit zwei Weltkriege. Aber die Einlagerung wäre, wenn man 100 Jahre in die Zukunft geht, sozusagen, so lange würde die Einlagerung dauern. Das heißt, auch hier ist eigentlich, dass möglicherweise, selbst wenn das Endlager sicher ist, der Einlagerungsprozess nicht schnell genug, den eigentlich in Friedenszeiten durchführen zu können.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man die ganzen zeitlichen Dimensionen betrachtet, im Grunde genommen ist das alles ganz, ganz schnell.
Also je nachdem, welche Zeitspanne man betrachtet, 1 Million Jahre, das ist im Prinzip eigentlich so der Standard, nach dem Endlager sicher sein müssen. Das ist eine Zeitspanne, die der Mensch tatsächlich nicht verantwortbar überschauen kann. Es gibt gerade in Finnland und Schweden auch Beispiele, wo den Leuten immer die Erdgeschichte sozusagen, also das Alter der Erde da im Vergleich zugestellt wird. Dann schauen natürlich 100 Jahre sehr kurz aus. Und ich habe Leute gehört, die gesagt haben, sie haben gar nicht gewusst, wie kurz eigentlich 1 Million Jahre sind. Aber das ist, glaube ich, sozusagen eine falsche Sichtweise, weil auch wenn gegenüber astronomischen Zeiträumen 1 Million Jahre vielleicht kurz ist, ist es nicht eine Zeitspanne, die der Mensch verantwortungsvoll überblicken kann. Und zukünftige Generationen, es ist sehr, sehr absehbar, dass die unter dem Atommüll, den wir jetzt für eine ganz kurze Zeitspanne im Grunde nur erzeugen, sehr viel Leid und eine Zerstörung der Umwelt hinnehmen werden müssen.
So zumindest Heinz Smithal von Greenpeace Deutschland über das Endlager, das in Finnland geplant ist. Ich danke mal für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.